Nach jüdischer Überzeugung gibt uns Gott nicht einfach harte Gesetze, sondern eine liebevoll gemeinte Weisung für unser Leben, deren Befolgung gut für uns ist. Der sogenannte Dekalog beinhaltet die 10 Gebote Gottes, die nach biblischer Überlieferung auf 2 Tafeln an den Propheten Moses übergeben worden sind. Von den 10 Geboten widmen wir uns heute in einem zweiten Teil weiter dem 5. Gebot. Es lautet: Du sollst nicht töten. Grundlegendes und mögliche Ausnahmen von diesem Gebot hat Pfarrer Peter van Briel aus Hobsen in Nordrhein-Westfalen bereits vor 2 Monaten im ersten Teil zum 5. Gebot geschildert. Den ersten Teil können Sie kostenfrei als CD bestellen unter 08328 921 120, oder Sie laden ihn einfach als Podcast auf horeb.org unter der Sendereihe Kurs 0 herunter. Pfarrer Peter van Briel ist regelmäßig auf Radio Horeb zu hören und Autor etwa des lesenswerten Buches, das sich besonders auch für Glaubenseinsteiger oder für Nichtgläubige eignet, die sich für den christlichen Glauben und auch für clevere Antworten auf kritische Anfragen an denselben interessieren. Das gemeinte Buch heißt Grundkurs zum Glauben, der Glaube der katholischen Kirche in 24 Katechesen erklärt. Außerdem hat Pfarrer Peter van Briel das Beichtbuch mit dem Titel Weg der Liebe verfasst, das im St. Ulrich Verlag erschien. Die Buchinfos finden Sie auch online bei den Details zur Sendung oder beim Hörerservice unter 08328 921 110. Zudem ist Pfarrer Peter van Briel Sprecher der Karl-Leißner Jugend. Diese Gruppe ist nach dem seligen Karl Leißner benannt, der seinerzeit in ein KZ inhaftiert wurde und sich sehr für die Jugend einsetzte. Die Karl-Leißner Jugend will diese Arbeit in seinem Sinne fortsetzen. Heute erläutert Pfarrer Peter van Briel im Rahmen des biblischen Tötungsverbotes, wie es sich zur Abtreibung von ungeborenen Menschen verhält. Und er geht dabei zuallererst auf die Frage ein, ob der Embryo überhaupt ein Mensch ist. Ich wünsche Ihnen gute Erkenntnisse und geistlichen Gewinn auf Radio Horeb, der christlichen Stimme Deutschlands.
Herzlich willkommen zum Vortrag über das 5. Gebot, du sollst nicht töten, und zwar den 2. Teil des Vortrags. Im ersten Teil hatten wir uns zum Tötungsverbot Gedanken gemacht, und zwar haben wir versucht, zunächst das Verbot herzuleiten und auch Ausnahmen vom Grundsatz, du sollst nicht töten, zu begründen. Dabei hat sich als Herleitung und als Formulierung des Tötungsverbotes der Satz aus einer Papstenzyklika bewährt: Es ist immer und überall unter allen Umständen Unrecht, unschuldiges menschliches Leben direkt zu töten. Ausnahmen entstanden nur dann, wenn die Bewahrung von Leben einhergeht mit gleichzeitig Bedrohung von anderem Leben, wie zum Beispiel in der Notwehr, in der Nothilfe und davon abgeleitet dann auch andere Fragen, die sich zum Beispiel um die Frage nach Todesstrafe, nach Tyrannenmord oder nach Krieg stellten. In diesem zweiten Teil der Katechese wollen wir uns nun mit den Ausnahmen vom Tötungsverbot beschäftigen, die in unserer Gesellschaft zwar akzeptiert oder doch zumindest diskutiert werden, aber für die wir als Katholiken und eigentlich als überhaupt naturrechtlich denkende Menschen keine ausreichenden Gründe erkennen. Im Einzelnen werden das so viele Fragen sein, dass wir aus diesem zweiten Teil auch wiederum 2 Teile, also einen dritten Teil machen werden, uns jetzt zunächst nur der Frage nach der Abtreibung widmen. Danach kommen in einem weiteren dritten Teil dann die Frage nach der Euthanasie, die Sterbehilfe, die Frage nach Selbstmord oder nach Tötungen im Zusammenhang von Reproduktionsmedizin, also zum Beispiel Klonen oder PID, IVF oder was es sonst noch so gibt, und den Fragen zum Beispiel nach traditionellen Tötungen in fremden Kulturen. Also in diesem Vortrag geht es nun um die Frage nach der Abtreibung. Viele Menschen glauben, Gut und Böse sei etwas, was in der Gesellschaft von der Gesellschaft selbst festgelegt wird. Also, es gibt gesetzliche Regelungen in moralischen Fragen, die als Begründung nur noch politische Argumente gelten lassen. Was erlaubt ist, ist dann auch gut. Und was gut und erlaubt ist, ergibt sich alleine aus der Festlegung durch die Gesellschaft oder durch die Politik. Also eine naturrechtliche Begründung, wie wir die schon mal einmal geschildert und beschrieben haben, die sich also als Ableitung aus der Wirklichkeit ergibt, und zwar einer Wirklichkeit, die nicht vom Menschen gemacht ist, sondern dem Menschen vorgegeben ist, die wird verworfen. Im Grunde sei alle Moral nur religiös begründet und glauben kann man ja, was man will. Also ist erlaubt und gut nur das, was in den Augen der Gesellschaft das Bessere ist. Weil die Gesellschaft so besser funktioniert, weniger Konflikte auszutragen hat oder auch weniger Kosten bewältigen muss. Oder weil es eine gesellschaftlich verbreitete Meinung gibt, die ansonsten schwer zu ändern wäre. Dass die katholische Kirche mit ganz anderen Voraussetzungen in Diskussionen zu moralischen Normen einsteigt, wissen manchmal selbst die Vertreter des katholischen Glaubens nicht. Für uns ist es in den entscheidenden moralischen Fragen völlig uninteressant, aus welchen persönlichen Motiven heraus ein Gesetz erlassen oder befolgt wird oder mit welchen positiven Konsequenzen der Gesetzgeber rechnet. Für die katholische Kirche, die naturrechtlich denkt, leiten sich Gut und Böse aus der Wirklichkeit ab, die wir vorfinden oder auch manchmal noch entdecken müssen. Diese Wirklichkeit kann durch kein Gesetz, kein Gebot und keine Vorschrift verändert werden. Das Naturrecht ist zum Beispiel die Grundlage für die Menschenrechte, die durch keinen Staat und keine Regierung in der Welt gebeugt werden können. Zum Beispiel ist es immer und überall Unrecht, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe zu foltern, zu misshandeln oder zu töten. Falls ein Staat ein Gesetz erlässt, das die Misshandlung von Menschen bestimmter Hautfarbe erlaubt, dann ist nicht die Misshandlung plötzlich etwas Gutes, sondern das Gesetz ist schlecht. Gäbe es kein Naturrecht, also kein Gut und Böse unabhängig von Gesetz, Kultur oder Gesellschaft oder auch Religion, dann gäbe es auch keine Möglichkeit, von einem Unrechtsstaat zu sprechen, weder in Bezug auf den NS-Staat oder den Stalinismus, noch in Bezug auf viele andere Gewaltdiktaturen der Gegenwart oder auch der Geschichte. Das heißt nicht, dass die Motive oder die gewünschten Konsequenzen einer gesetzlichen Regelung, zum Beispiel die Legalisierung der Abtreibung, bedeutungslos wären. Aber sie reichen oft nicht aus, um ein moralisches Urteil zu fällen oder sind, für sich betrachtet, sogar irreführend. Bevor wir beginnen, möchte ich noch eine andere Argumentation sozusagen enttarnen, die gerade in diesem Zusammenhang für große Verwirrung sorgt. Das Argument des Dammbruches oder der Grenzüberschreitung oder das »Wo kämen wir denn hin?« Argument. Für dieses Argument, ich habe es gerade schon angedeutet, gibt es viele Umschreibungen. Im Englischen wird gerne vom »Slippery Slope« gesprochen, der rutschige Abhang. Hat man erst einmal den Fuß auf diesen Abhang gesetzt, gibt es kein Halten mehr. Oder der gute alte Julius Caesar mit seiner Flussüberquerung hat das geflügelte Wort von der Überschreitung des Rubikons geprägt. Wenn dieser Fluss von Caesar und seinen Soldaten überquert wird, dann ist gleichzeitig die Grenze zwischen Frieden und Krieg überschritten worden. Im Deutschen wird gerne dafür das Bild des Dammbruchs genommen. Wenn erst einmal im Deich oder Staudamm auch nur ein kleiner Riss entstanden ist, wird der ganze Damm brechen. Oder, könnte auch sagen, manche sprechen davon, ein bisschen schwanger geht nicht. Natürlich sind diese Begründungen oder sagen wir mal diese Argumentationsfiguren nicht dumm. Sie veranschaulichen, was passiert, wenn eine moralische Norm missachtet wird. Aber sie begründen diese Norm nicht. Dammbruchargumente erklären nicht, warum es moralisch nicht erlaubt ist, eine bestimmte Grenze zu überschreiten. Sie verdeutlichen nur, dass die Duldung oder gar Rechtfertigung eines kleinen Übels manchmal, schnell oder sogar immer zu großen Übeln führt. Ob das kleine Übel aber wirklich ein Übel ist, ergibt sich aus den Dammbruchprophezeiungen nicht. Anstelle des Dammbruchsorakels müsste eine echte Begründung einer Norm erstens eine klare und gut begründete Grenze zwischen Übel und Nicht-Übel ziehen und zweitens nachweisen, dass es eine ethisch relevante Grenze zwischen kleinem Übel und großem Übel eben nicht mehr gibt. Ich betone nochmal, Diese Dammbruch-Szenarien sind in der Verkündigung spielen eine wichtige Rolle. Denn ihre Stärke erweisen sie ja vor allem, wenn es darum geht, Menschen zu mobilisieren, für oder gegen eine Sache einzutreten. Ich weiß von vielen Menschen, die erst die Dringlichkeit einer Situation erkannt haben, als sie sich die möglichen Folgen vor Augen geführt haben. Für diese Katechese gehe ich allerdings davon aus, dass nicht die Dramatik des Tötungsverbotes überhaupt erst herausgestellt werden muss, sondern zunächst, ganz sachlich, dessen moralische Begründung und Reichweite. Ob Abtreibung erlaubt oder verboten sein sollte, ist ein Paradebeispiel für die Vermischung von Angriffen auf die Motive, Mobilisierung durch Verweis auf die Konsequenzen, Nebenkriegsschauplätzen und so weiter. Dabei wird der entscheidenden Frage, ob der Embryo überhaupt ein Mensch ist, viel zu wenig Beachtung geschenkt. Bei der Frage nach der Abtreibung geht es vor allem um die Frage, wie die Wirklichkeit beschaffen ist, oder mit anderen Worten, ob die Sache richtig gesehen wird. Wenn der Embryo erst mit der Geburt oder mit einem anderen davorliegenden Entwicklungsschritt zum Menschen wird und zuvor lediglich ein Körperbestandteil der Mutter ist, ist die Frage natürlich moralisch schnell geklärt. Die Entfernung von Körpergewebe, geschwulsten Organen oder sogar ganzen Organsystemen fällt selbstverständlich nicht unter das Tötungsverbot. Wenn der Embryo jedoch ein Mensch im vollen Sinne des Wortes ist, dürfte auch die moralische Bewertung einer Abtreibung nicht mehr groß zu diskutieren sein. Kindstötungen sind in unserer Gesellschaft unstrittig ein Verbrechen. Jeder Bericht über die Vernachlässigung von Säuglingen, Tötungen von Kleinkindern oder Verbrechen an Schulkindern führt zu einem Aufschrei in der Gesellschaft. Es besteht also zunächst nicht die Notwendigkeit, die Frage zu diskutieren, ob es erlaubt oder verboten sei, Kinder zu töten, sondern die Frage zu klären, ob der Embryo ein solches Kind, also ein Mensch, ist. Zu klären ist also, ob der Vertreter oder der Gegner einer Abtreibungslegalisierung unter Umständen in der Sache irrt. Bitte verzeiht mir, wenn ich von Sachirrtum spreche, obwohl es um die Frage geht, ob der Embryo eine Person, also ein Mensch ist. Aber es geht hier um den Fachbegriff des Sachirrtums oder des Verbotsirrtums. Und in diesem Fall ist die Frage, das Verbot selber ist klar. Aber in der Sache, die dieses Verbot umschreibt, nämlich die Frage, ob das ein Mensch ist oder nicht, da besteht Klärungsbedarf. Okay, ist der Embryo ein Mensch? Sind Embryonen personale Menschen? Eigentlich ist diese Frage rechtlich und naturwissenschaftlich und philosophisch ausdiskutiert. Neue, revolutionäre Argumente und Erkenntnisse sind einfach nicht mehr zu erwarten. Diese Frage kann als geklärt gelten. Wenn auch das immer wieder negiert und ignoriert wird. Das Leben eines Menschen beginnt mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Ab diesem Zeitpunkt ist die befruchtete Eizelle eine menschliche Person mit allen ihr zukommenden Rechten. Aber wie begründe ich diese Aussage? Erstens, ein Mensch wird nicht durch die Entwicklung von bestimmten Fähigkeiten zum Menschen, sondern durch das, was die Entwicklung dieser Fähigkeiten ermöglicht. Nämlich durch die Seele. Die Seele, zweitens, ist keine Funktion der Materie. Sie kann sich also nicht aus Materie entwickeln, sondern muss erschaffen worden sein. Und drittens, daraus folgt, dass jeder menschliche Organismus in jedem Entwicklungsstadium im Vollsinne Mensch und Person ist, eben aufgrund der Existenz einer geistbegabten Seele. Nicht die Ausbildung der seelischen Möglichkeiten macht jemand zum Menschen, sondern das Vorhandensein der Geistseele. Diese Argumentation liegt natürlich keine naturwissenschaftliche, sondern eine philosophische Erkenntnis zugrunde. Das mag überraschen. Aber die Naturwissenschaften helfen zwar bei der Findung von Rechtspositionen und Werten, können diese aber nicht selbst begründen. Es gibt keine naturwissenschaftliche Begründung für die Unantastbarkeit der Würde des Menschen. Jede Rechtsprechung gründet sich auf eine bestimmte Philosophie. Diese Argumentation ist aber deshalb noch keine religiöse, Zwar stammen aus den Kulturkreisen unterschiedlicher Religionen verschiedene Ansichten zur Entstehung des menschlichen Lebens. Aber seit der naturwissenschaftlichen Erforschung dieses Bereiches genügt voll und ganz die Erkenntnis des Naturrechtes in allen Kulturen und in allen Religionen. Wie gesagt, unter Berücksichtigung der Biologie. Und das wollen wir nun im Folgenden tun, die Biologie befragen. Das männliche Sperma und die weibliche Eizelle sind keine eigenständigen Lebewesen. Die befruchtete Eizelle dagegen sehr wohl. Sie besitzt wesentliche Eigenschaften, die in der Biologie ein Lebewesen kennzeichnen. Ab dem Zeitpunkt der Verschmelzung von Samen und Eizelle ist dieses Lebewesen zusätzlich ganz klar ein Mensch. Schon allein aufgrund seines Genoms, der DNA. Darüber hinaus gibt es keinen weiteren Zeitpunkt, der durch die biologischen Erkenntnisse auch nur annähernd die Entstehung einer menschlichen Person nahelegt. Ab der Befruchtung der menschlichen Eizelle hat der Embryo ein menschliches und auch ein individuelles Genom, seine eigene, ganz persönliche DNA. Ab der Befruchtung ist der Embryo in seiner genetischen Identität von der Mutter unterschieden und wird sich darin bis zum Tod nicht mehr verändern. Trotzdem werden in der Diskussion weitere Phasen als Beginn menschlichen Lebens vorgeschlagen. Zum Beispiel, zum vierten Tag kann der Embryo noch zu einem Zwilling oder ein Mehrling werden. Die Biologie spricht von der Omnipotenz der embryonalen Zellen. Manche folgern, wenn noch nicht entschieden ist, wie viele Personen unterwegs zur Gebärmutter sind, dann kann auch noch nicht von Mensch und Person überhaupt gesprochen werden. Aber das ist natürlich ein Denkfehler. Die Annahme, alle Mehrlinge müssten gleichzeitig entstehen oder es ist gar kein Mensch entstanden, ist völlig willkürlich. Wenn am vierten Tag noch ein Zwilling entstehen sollte, folgt daraus nicht im geringsten, dass der Embryo zuvor, nach der Zeugung, kein Mensch gewesen sei. Manche denken, dass erst mit der Einnistung, vom 10. bis zum 12. Tag ungefähr, in der Gebärmutter, die Nidation, von einem Menschen die Rede sein kann. Tatsächlich fängt juristisch erst in diesem Augenblick eine Schwangerschaft an. Aber am Embryo selbst ändert sich in diesem Moment nichts. Wenn er zuvor kein Mensch war, wird er auch durch die Einnistung in die Gebärmutter kein Mensch. Wie auch. Es gibt weitere Einschnitte. Ab der vierten Woche beginnt sich in der Blastozyste die Keimscheibe zu differenzieren. Ab der fünften Woche ist der erste Herzschlag messbar. Ab der achten bis zehnten Woche ist ein schmerzempfindendes Gehirn vorhanden. Diese Entwicklungsschritte geschehen, aber ohne äußere Einwirkung und rechtfertigen nicht die Annahme, nun erst sei dort ein Mensch. Vielmehr ist es immer ein Mensch, der sich entwickelt. Und nicht ein sich zum Menschen entwickelnden Etwas. Die Annahme, das Leben eines Menschen beginne mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, ab diesem Zeitpunkt sei die befruchtete Eizelle eine menschliche Person mit all ihr zukommenden Rechten, wird zwar immer geleugnet oder als bloße Meinung, Ansichtssache oder gar religiöse Eigenheit abgetan, aber wenn diese Erkenntnis nicht einfach relativiert, sondern diskutiert wird, hat sich diese Annahme in jeder Hinsicht bewährt und zunehmend als offensichtlich herausgestellt. So bildet diese Erkenntnis auch die Grundlage für die Rechtsprechung in Deutschland und wurde auch vom Bundesverfassungsgericht übernommen. Es handelt sich also um ein Sachirrtum. Die Frage, worauf sich das Verbot »Du sollst nicht töten« in diesem Fall bezieht, nämlich auf die Tötung eines Embryos. Wenn es in einer moralischen Frage ein Sachirrtum gibt, ist das richtige Mittel dagegen erst einmal die Aufklärung. Es geht also darum, die Sache zu klären im Fall der Abtreibung, also auf möglichst positive Art und Weise darzulegen, dass der Betroffene der Abtreibung, das Kind, in Wirklichkeit ein vollgültiger Mensch ist. Nun haben wir das Problem, dass Teile der Gesellschaft gar kein Interesse an einer Klärung bzw. Aufklärung haben. Die Annahme, der Embryo sei gar kein Kind, hat sich in vielerlei Hinsicht als die praktischere und bequemere erwiesen. Warum sich ein schlechtes Gewissen machen lassen, wenn es für den Einzelnen in dieser Gesellschaft so einfach ist, sich einem Irrtum zu bewahren? Deswegen sollten wir nicht vor dem zweiten Schritt einfach die Augen verschließen. Da die Aufklärung über ein Sachirrtum immer die Mitwirkung des Irrenden voraussetzt und diese leider oft genug nicht gegeben ist, ist zusätzlich das strafbewährte Verbot durch den Staat absolut notwendig. Es ist ein Irrglaube, dass wir die Gesellschaft nur in jeder Hinsicht, zum Beispiel über Produkte, die durch Kinderarbeit entstanden sind, aufklären müssen und dass sich die Menschen danach automatisch korrekt verhalten würden. Jede Erfahrung spricht dagegen. Andernfalls hätten wir schon längst keine Gesetze mehr, sondern nur noch Fortbildungsveranstaltungen. Leider wird diese idealisierte Vorstellung immer genau dann beschworen, wenn sich die Mehrheit der Menschen offensichtlich nicht aufklären lassen will.
Sie hören die Sendung zur Einführung in den christlichen Glauben, den Kurs Null auf Radio Horeb. Leon Bichler ist für Sie in München am Mikrofon und jetzt fährt der Sprecher der Kalleisner Jugend, Pfarrer Peter van Briel aus Hopsen in Nordrhein-Westfalen, fort mit seinen Impulsen zum fünften Gebot, wo es heißt, dass man nicht töten solle. Pfarrer Peter van Briel verbindet dies nun weiter mit der Frage nach der Legitimität von Abtreibungen. Welche Rolle die Gesundheit der Mutter, Spätabtreibungen und die Möglichkeit der Adoption von Kindern dabei spielen, erfahren Sie jetzt.
Nun ist es nun mal so, dass die Rechtsprechung in Deutschland und auch die Politik das wahre Wesen der Abtreibung zumindest verschleiert. Für die betroffenen Frauen ist die Tötung ihres ungeborenen Kindes, selbst wenn es unerwünscht sein sollte, niemals eine Kleinigkeit. Viele Frauen haben, Gott sei Dank, eine natürliche Abneigung dagegen, ihre Kinder zu töten, auch wenn sie ungeboren sind, auch wenn deren Personensein geleugnet wird, auch wenn kein Richter droht und wenn die Krankenkassen alle Kosten tragen. Abtreibende Mütter plagen sich durchaus und häufiger als ihre Umgebung es wahrnimmt, mit Gewissenskonflikten und Selbstvorwürfen. Deshalb klingt es wie Hohn, diesen Frauen noch zusätzliche Lasten aufzubürden, indem man ihnen mit Strafe droht und sie kriminalisiert. Aber ein Verbot und eine damit verbundene Strafandrohung sollen niemals kriminalisieren, sondern schützen. Selbstverständlich wird derjenige, der sich nicht an dieses Gebot halten will, mehr oder weniger kriminell. Aber das ist die Konsequenz einer freien Entscheidung, nicht des Verbotes. Wir dürfen niemals einen Schutz für ein schützenswertes Gut, in diesem Fall das Leben eines unschuldigen Kindes, nur deshalb aufgeben, weil wir Verständnis für eine freie, aber schlechte Entscheidung haben. Zudem zeigt die Erfahrung, dass Frauen oft von außen unter Druck gesetzt werden, ihr Kind abzutreiben, und ihre Not sich daraus ergibt, dass sie ihr Kind zwar nicht töten lassen wollen, aber ihnen die Argumente fehlen, es zu retten. Wenn sich eine Mutter dann einfach auf das Gesetz berufen könnte, ich werde nicht abtreiben, allein schon deshalb, weil es verboten ist und bestraft wird, ist das oft eher eine Entlastung und keine zusätzliche Belastung. Letztlich ist das aber wiederum eine Frage, deren Beantwortung davon abhängt, ob wir das Kind als vollwertige menschliche Person ansehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird natürlich durch eine Strafandrohung ein belangloser medizinischer Eingriff kriminalisiert. Das wäre nicht in Ordnung. Wenn wir den Embryo aber als menschliche Person erkennen, wird durch eine Strafandrohung eine kriminelle Tat nur als solche auch geahndet und gleichzeitig ein unschuldiges Kind gerettet. Ein weiteres Argument ist: Ist es nicht besser, getötet zu werden, als ungewollt geboren? Viele Argumente gehen in diese Richtung. Wenn das Kind merkt, dass es nicht geliebt wird, wird es noch mehr leiden. Oder mit dieser Behinderung ist ein glückliches Leben doch gar nicht mehr möglich. Oder unter diesen schlechten sozialen Voraussetzungen wird das Kind doch kein schönes Leben haben. Und so weiter. Im Grunde brauchen wir über dieses Argument in Anführungszeichen nicht länger nachdenken. Es ist niemals erlaubt, einem in Not geratenen Menschen dadurch zu helfen, indem man ihn tötet und damit das Problem beseitigt. Es ist immer die Aufgabe eines jeden Menschen, die Not zu beseitigen und nicht den Menschen. Aber das Argument mit dem zukünftigen schlechten Leben hat sich in vielen Köpfen so festgesetzt, dass mir noch ein paar weitere Gedanken dazu erlaubt sein sollten. Das erste Problem dieser "Ist es nicht besser?" Argumente ist, dass sie lediglich mit Wahrscheinlichkeiten und Vermutungen arbeiten. Tatsächlich kennen wir die Zukunft nicht. Zweitens wäre diese Argumentation selbst dann unwirksam, wenn wir wüssten, dass jemand ein schlechtes Leben haben wird. Denn wenn es erlaubt wäre, alle Menschen zu töten, die ein wie immer geartetes, schlechtes Leben haben, warum sollte das nur für ungeborene Kinder gelten? Wenn wir aber beginnen, auch bereits geborene Kinder und Erwachsene von ihrem unangenehmen Leben zu befreien, Behinderung, Armut, soziale Benachteiligung, drohende Gefängnisstrafen, dann sind wir bereits mitten im Faschismus, der alles lebensunwerte Leben vernichtet. Tatsächlich brauchen wir nur die angeblich gescheiterten Existenzen zu fragen, ob sie lieber abgetrieben worden wären oder ob es ihnen etwas ausmachen würde, wenn man sie töte, um sie von ihrem schlechten Leben zu erlösen. So werden wir selbst bei Menschen mit sehr ungünstigen Startbedingungen und sehr leidvollem Leben mit unserer Frage auf Unverständnis stoßen. Natürlich, es gibt auch Menschen, die zustimmen und um Erlösung und nachträgliche Abtreibung bitten würden. Dazu kommen wir noch, wenn wir über den Freitod bzw. die Euthanasie nachdenken. Aber unabhängig davon, ob das die zahlenmäßige Mehrheit oder nur eine verschwindende Minderheit ist, wir würden mit unserem Verhalten, also allen Menschen mit schlechten Startbedingungen, wird der Staat überhaupt verweigert, indem wir sie töten, auch die disqualifizieren und ermorden, die trotz schlechter Anfangsbedingungen ein gutes Leben vor sich gehabt hätten. Das Argument, wenn diese Kinder nicht gesund sind, dann werden sie auch nicht glücklich werden, offenbart eine ziemliche Beschränkung des Glücks auf reine Äußerlichkeiten. Jeder, der mit Behinderten, selbst mit schwer geistig behinderten Menschen zu tun hat, wird bestätigen, dass Glück, Lebensfreude und auch Vergnügen nicht von Äußerlichkeiten abhängt. Vielmehr entsteht Glück durch Umstände, die wir niemals prophezeien, berechnen oder an messbaren Voraussetzungen festmachen können. Wenn wir uns also bei den bereits lebenden Menschen nicht anmaßen wollen, ihr Leben als lebensunwert zu bezeichnen und ihnen jede Möglichkeit, glücklich zu werden, absprechen wollen, dann sollten wir es erst recht nicht bei den ungeborenen Kindern tun, deren Zukunft wir gar nicht kennen. Wie wir im vergangenen Vortrag, in dem ersten Teil der Katechese, erfahren haben, erlaubt die christliche Moral eine indirekte Tötung des Kindes auch, wenn das Leben der Mutter und das Leben des Kindes nicht gleichzeitig geschützt werden können. Zur Erinnerung, dabei ist keineswegs die direkte Tötung des Kindes erlaubt, sondern nur Handlungen, die das Leben der Mutter retten sollen und dabei möglicherweise oder notgedrungen das Leben des Kindes gefährden. Aus diesem Konflikt, in dem zwei Leben gegeneinander stehen, wurde nach und nach etwas konstruiert, das heute einen großen Teil der schrecklichsten Abtreibungen rechtfertigt, der sogenannten Spätabtreibung, aufgrund von vermuteten Behinderungen. Das ist wenig bekannt. In Deutschland sind unter Umständen auch Abtreibungen weit nach dem dritten Monat erlaubt. Die 12-Wochen-Grenze gilt nämlich nicht für die Abtreibung aus medizinischen Gründen. Offiziellen Statistiken zufolge wurden im Jahre 2007 402 Kinder in der 20. bis 22. Schwangerschaftswoche abgetrieben. Weitere 229 Kinder in der 23. Schwangerschaftswoche oder später. Mit modernen medizinischen Versorgungen sind jedoch frühgeborene Kinder bereits ab der 20. Schwangerschaftswoche außerhalb des Mutterleibes lebensfähig. Dieses Kriterium definiert also eine Spätabtreibung. Und wie immer wird die Dunkelziffer weitaus höher angesetzt. Hinzugezählt werden müssen die Abtreibung zwischen der 12. und der 20. Schwangerschaftswoche, die offiziell nicht als Spätabtreibung erfasst werden. Der Wandel der Argumentation, dass so etwas auch noch erlaubt sein soll, begann mit einer veränderten Definition von Gesundheit durch die Weltgesundheitsorganisation, die WHO. Demnach besteht Gesundheit im Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur im Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Demnach ist die Gesundheit der Mutter bereits bedroht, wenn die Geburt des Kindes und dessen Erziehung ihr geistiges und soziales Wohlergehen beeinträchtigt. Mütter, die durch eine mögliche Behinderung des Kindes überfordert sein könnten, fallen also nun unter die medizinische Indikation. Es steht angeblich Gesundheit des Kindes gegen Gesundheit der Mutter. Wer diese Argumentation aufmerksam betrachtet, erkennt deren Unhaltbarkeit. Wenn ein Kind Probleme macht, müssen die Probleme beseitigt werden, nicht das Kind. Ein echter Abwägungsfall besteht nicht, wenn auf der einen Seite die Gesundheit der Mutter steht oder ihr Wohlbefinden und auf der anderen Seite das Leben des Kindes. In Hinblick auf eine mögliche Tötung eines Menschen kann man nur Gleiches mit Gleichem, also Leben gegen Leben, abwägen. Außerdem gibt es für die meisten angeblichen Dilemmasituationen, mit denen die Abtreibung gerechtfertigt werden, eine gern übersehene Lösung, die Freigabe des Kindes zur Adoption. Gerade neugeborene Kinder werden gerne adoptiert und die Liste der wartenden kinderlosen Elternpaare ist um einiges länger als die der zur Adoption freigegebenen Kinder. 2008, ich gebe zu, ist schon ein bisschen her, standen 774 Kinder und Jugendliche, Adoptionsbewerbern, 7841 adoptionswillige Elternpaare gegenüber. Natürlich erspart sich eine Mutter, die sich anstelle einer Abtreibung für die Freigabe ihres Kindes zur Adoption entschließt, nicht die Mühen und Risiken der Geburt. Da bekannt ist, dass nicht wenige Mütter in der Schwangerschaft oder nach der Geburt eine emotionale Bindung zu ihrem Kind aufbauen und es anschließend nicht mehr übers Herz bringen, ihr Kind abzugeben, entscheiden sich manche Frauen frühzeitig für eine Abtreibung. Sie wollen das Risiko in Anführungszeichen nicht eingehen, das Kind eventuell doch behalten zu wollen. Auch in den Fällen, in denen der entscheidende Impuls zur Nichtannahme des Kindes nicht von der Mutter, sondern von außenstehenden Personen kam, wird es für die Mutter nach der Geburt emotional noch schwerer, ihr Kind abzugeben. Abtreibungen scheinen so etwas wie der psychische schonendere Verzicht auf Elternschaft. Schonender allerdings nicht für das Kind. Und schonender ist es auch nicht für die Mutter. Denn auch Abtreibungen haben oft nicht zuverlässige medizinische und psychische Folgen. Neben den Frühfolgen, also Blutungen, Verbleiben von Geweberesten in der Gebärmutter, Entzündung, Infektion von Gebärmutter und Eileiter, Durchstoßung der Gebärmutter, Narkose zwischen Fällen und den medizinischen Spätfolgen, Unfruchtbarkeit, Schwäche, ich will das gar nicht alles aufzählen, gibt es die seelischen Spätfolgen, auch als PAS, Post-Abortion-Syndrom, bezeichnet. Zu den traumatischen Belastungsstörungen gehören Flashbacks, Albträume, Depressionen bis hin zu Selbstmordversuchungen und auch hier möchte ich nicht alles aufzählen. Außerdem, 70% der Paare trennen sich innerhalb eines Jahres nach der Abtreibung. So verständlich die Gefühle und Emotionen der Mutter und so verwerflich ein Druck Außenstehender auf dieser Mutter, nichts davon rechtfertigt die Tötung des Kindes. In Bezug auf die gesundheitlichen und psychischen Belastungen der Mutter empfiehlt sich eher eine ärztlich begleitete Schwangerschaft mit anschließender Adoption als eine Abtreibung mit ihren medizinischen und psychischen Folgen. Angesichts adoptionswilliger Paare erscheint eine Abtreibung noch eine Stufe widersinniger. Regelrecht absurd ist der Gedanke, das Kind zu töten, bevor sich eine Mutter-Kind-Beziehung entwickelt, die dem Kind das Leben retten könnte.
Im Kurs Null auf Radio Horeb moderiert für Sie heute Leon Bichler in München und der Sprecher der Karl-Leisner Jugend, Pfarrer Peter van Briel aus Hopsen in Nordrhein-Westfalen, sprach bisher zum biblischen Tötungsverbot und dazu, wie es sich aus katholischer Sicht mit der Abtreibung von Embryonen verhält. Ein Argument, das man in dieser Debatte oft hört, ist, dass es doch wenigstens dann erlaubt sein sollte, abzutreiben, wenn man aus einer Vergewaltigung heraus schwanger würde. Hören Sie nun, was Pfarrer Peter van Briel dazu zu sagen hat.
Ein weiteres Argument für die Legalisierung der Abtreibung ist der Hinweis auf die Quacksalber oder Engelmacher, wie man sie manchmal nennt, die medizinisch nicht ausgebildeten abtreibungswilligen Frauen illegal zu Hilfe kommen und dabei durch ihre Inkompetenz das Leben der Frauen gefährden. Nicht wenige Frauen haben in der Zeit, als Abtreibung verboten war, ihr Leben auch deshalb verloren, weil sie selbst Hand anlegten oder durch Gifte, Hunger oder Überanstrengung eine Frühgeburt provozierten. So schrecklich die Nöte der Frauen damals waren und auch heute sein würden, wenn Abtreibung wieder verboten wäre. Es gibt aus der dramatischen Situation einer ungewollt schwangeren Frau eben nicht nur den einen Ausweg der Kindstötung. Wenn in einer Gesellschaft eine ungewollte, außereheliche und durch Vergewaltigung entstandene Schwangerschaft einen so großen Druck erzeugt, dass die Frau durch illegale Abtreibung ihr Leben riskieren, dann kann die Lösung auch bedeuten, dass die Gesellschaft sich ändern muss. Aber selbst wenn die gesellschaftlichen Einrichtungen, Kirche, Politik und Medien dies erkennen und dafür werben, das Leben eines jeden Kindes höher zu schätzen als bürgerliche Moral und Ansehen, selbst dann wird es immer Menschen geben, die lieber ein Kind illegal und unfachmännisch töten lassen, als sich der elterlichen Verantwortung zu stellen und ihr Kind zur Adoption freizugeben. Nur wird man dies auch durch eine Legalisierung der Kindstötungen nicht verhindern. Zudem haben nicht nur unfachmännische und illegale Abtreibung ihr gesundheitliches Risiko, auch die Abtreibung auf heutigem hohen medizinischen Niveau bergen gern verschwiegene Risiken und Nebenwirkungen und häufig auch die psychischen Spätfolgen. Es wäre interessant zu erfahren, ob die Anzahl der geschädigten Frauen durch die Legalisierung der Abtreibung eher geringer geworden ist. Ein letztes Beispiel sei noch angeführt. Die ungewollte Schwangerschaft nach einer Vergewaltigung. Auch wenn eine solche Situation ganz neue und dramatische Verstrickungen mit sich bringt, am Wesen der Frage nach der Erlaubtheit von Abtreibung ändert auch diese Situation nichts. Denn so schrecklich wie eine Vergewaltigung für das Opfer ist, das Kind bleibt daran unschuldig. Und die Schrecken der Vergewaltigung werden durch eine Abtreibung nicht weniger und auch nicht leichter erträglich. Die Argumentation, dass eine Mutter, die das Trauma der Vergewaltigung nur so gerade eben überwinden konnte, nun durch die ständige Erinnerung, durch das in ihr wachsende Kind, letztlich an der Traumabewältigung scheitern könnte, klingt einleuchtend und ist mit Blick auf die unsagbaren Nöte der Vergewaltigungsopfer durchaus nachvollziehbar. Aber wiederum gilt, wenn ein Kind Probleme macht, müssen die Probleme beseitigt werden, nicht das Kind. Denn gerade die Abtreibung bereitet neue psychische Probleme. Es erleichtert die Situation des Opfers einer Vergewaltigung nicht, wenn sie nun auch noch zur Täterin wird. Eine gute Therapie kann die Traumabewältigung gerade durch die Annahme des Kindes angehen. Eine Verdrängung der Schwangerschaft als Tatfolge führt maximal zu einer Verdrängung der Vergewaltigung, aber nicht zur Bewältigung. Vor allem aber gilt, kein Unrecht, das wir erleiden, berechtigt uns, selbst Unrecht zu verüben. Ich habe selbst mehrere Frauen kennengelernt, die durch eine Vergewaltigung schwanger geworden sind und dennoch ihre Kinder mit unglaublicher Großherzigkeit und in Liebe angenommen und erzogen haben. Sie lernten, mit der Beschmutzung durch die Vergewaltigung nicht nur zu leben, sondern sie sind daran gewachsen, weil sie darauf mit der Liebe zu den Kindern antworteten. Beschmutzt haben sich letztlich nur die Täter. Angesichts des eigentlich klaren Befundes verwundert es, dass es so viele Menschen gibt, die immer noch Abtreibung befürworten und gleichzeitig keine Schwierigkeiten haben, die Misshandlungen eines Säuglings als Verbrechen einer Menschheit zu beklagen. Selbst der klare Nachweis, dass es sich auch bei Embryonen um vollwertige Menschen handelt, hilft hier oft nicht viel. Der entscheidende Punkt liegt weniger in Argumenten, sondern in der Unpersönlichkeit einer Abtreibung. Es gibt Menschen, die im Versuchslabor an Stromreglern drehen, selbst wenn ihnen gesagt wird, dass dadurch Menschen unter Strom gesetzt und gequält werden. Die gleichen Menschen bringen es aber nicht übers Herz, einem Menschen Schmerz zuzufügen, dem sie in die Augen schauen. Und so ähnlich ist es auch bei einer Abtreibung. Alles, was dort geschieht, geschieht an unsichtbaren Opfern, deren Gesichter man nicht sieht und deren Schreie nicht zu hören sind. Ein Säugling, der geboren ist, den kann man ins Herz schließen. Ein Embryo, den noch keiner gesehen hat, kann man den Zutritt zum Herzen leicht verwehren. Deshalb sind Filme wie zum Beispiel Der stille Schrei oder all die vielen Filme im Anschluss daran oder Bildbände über die Schönheit der Embryonen so wertvoll, weshalb sie auch so stark angefeindet werden. Denn sie offenbaren, ohne Argumente, nur durch die Macht der Bilder, die Wirklichkeit des ungeborenen Lebens. Kommen wir zur sogenannten Scheinfrage. Als 1999 der Vatikan die deutschen Bischöfe aufforderten, aus der staatlichen Schwangerschaftskonfliktberatung auszusteigen, weil mit der Ausstellung des Beratungsscheines die Beratungsstellen an der Abtreibung mitwirkten, gab es eine lange und emotional geführte Diskussion in Deutschland. Im Grunde ging es um die Frage, ob die Kirche an einem Vorgang mitwirken dürfe, der unter anderem zur Abtreibung führt, um durch die Mitwirkung, also die Beratung, Frauen zu einem Verzicht auf die Abtreibung zu bewegen. Oder anders formuliert, darf ich als katholische Beratungsstelle einen Schein ausstellen, der zu einer legalen Abtreibung verwendet werden kann, selbst wenn durch die Beratung zahlreiche Abtreibungen verhindert werden können? Die Antwort darauf mag politisch schwer verdaulich sein, aber sie ist moralisch eindeutig. Nein, eine wie auch immer geartete Mitwirkung an einer unrechtmäßigen Tötung ist auch dann nicht erlaubt, wenn ich auf der Gegenseite Hunderte, vielleicht sogar Tausende Leben rette. Die Antwort darauf mag politisch schwer verdaulich sein, aber sie ist moralisch eindeutig. Nein, eine wie auch immer geartete Mitwirkung einer unrechtmäßigen Tötung ist auch dann nicht erlaubt, wenn ich auf der Gegenseite Hunderte, vielleicht sogar Tausende Leben rette. Ich darf niemals einen unschuldigen Menschen direkt töten, selbst wenn ich dadurch die Welt retten könnte. Und nicht töten dürfen heißt auch nicht an der Tötung mitwirken. Und Mitwirkung bedeutet, etwas zu tun, das einen unverzichtbaren Baustein speziell für den Tötungsprozess darstellt. Und dazu gehört die Ausstellung eines Beratungsscheines. Solche Entscheidungen sind immer schwierig, emotional zum Teil schwer nachzuvollziehen und in der jeweiligen Situation nicht immer leicht zu durchschauen. Robert Spähmann nannte im Zusammenhang mit der Diskussion über die Scheinfrage ein Beispiel aus der Nazi-Zeit. In der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft wurden nämlich viele Geisteskranke in Vernichtungslagern getötet, und Ärzte sollten im Auftrag der Nazis die Kranken auswählen, die deportiert werden sollten. Im Nachhinein, nach der Befreiung Deutschlands durch die Alliierten, verwiesen einige der Ärzte, die Scheine zur Vergasung der Behinderten ausgestellt haben, auf ihre eigentlich doch positive Motivation. Sie hätten an der Auswahl der zu tötenden Kranken nur deshalb mitgewirkt, um möglichst viele zu retten. Und vor der Vergasung zu bewahren. Natürlich hätten sie nicht alle retten können, aber ohne ihr Mitwirken wären noch viel mehr Menschen deportiert worden. Der damalige Bundesgerichtshof ließ diese Argumentation nicht gelten. Eine Mitwirkung an einer Tötungsmaschinerie wird dadurch nicht erlaubt, indem man versucht, der Methode entgegenzuwirken. Es sei einem Menschen immer zuzumuten, sich einem solchen Massenmord gänzlich zu verweigern. Halten wir fest. Das Verbot, einen unschuldigen Menschen direkt zu töten oder an seiner Tötung mitzuwirken, gilt auch dann, wenn dadurch im Endeffekt weitere Leben bedroht sind oder vernichtet werden. Wir können nicht alle Menschen retten, schon gar nicht, indem wir einige töten. Sterben müssen wir letztlich alle, aber wir müssen nicht sündigen. Zum Schluss noch ein ganz wichtiger Hinweis. Wir können lange darüber diskutieren, wie die moralischen Normen aussehen. Und wir können auch darüber reden, was andere Institutionen, zum Beispiel der Staat, leisten müsste, um sich der großen Not, die durch Abtreibung, aber auch vor den Abtreibungen existieren, zu stellen. Noch viel wichtiger und zum Wesen des Christentums gehören, ist es aber selbstverständlich, selbst Hilfe für Schwangere und in Not geratene Familien anzubieten und zu organisieren und auch zu finanzieren. In dieser Hinsicht hat sich Gott sei Dank die katholische Kirche in Deutschland und auch weltweit wenig zu Schulden kommen lassen. Gerade die kirchlichen Beratungsstellen bieten zahlreiche, konkrete, finanzielle und auch persönliche Hilfen an. Sowohl die katholischen als auch die evangelischen als auch die privaten Initiativen. An dieser Stelle all den Menschen, die sich dort engagieren, ein ganz herzliches Dankeschön, vergelt's Gott und Gottes Segen.
Die Abtreibung, ein Thema, das mit dem biblischen Tötungsverbot aus katholischer Sicht ganz klar in Verbindung steht. Den Vortrag zu diesem Thema präsentierte uns der Sprecher der Karl-Leisner-Jugend, Pfarrer Peter van Briel aus Hopsen in Nordrhein-Westfalen, dem wir herzlich dafür danken. Im letzten Teil, der sich um das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, dreht, wird Pfarrer Peter van Briel am 11. Februar um 16.30 Uhr weiter zur Thematik erläutern, wie Sterbehilfe, Selbstmord und Fortpflanzungsmedizin aus katholischer Sicht bewertet werden und warum. Bis dahin können unsere Hörer auch gerne die bisherigen beiden Sendungsteile zum fünften Gebot der Bibel bestellen und anhören oder verschenken, und zwar unter 08328 921 120. Ein Download ist ebenfalls möglich, und zwar auf horeb.org und dann bei der Sendung Kurs 0. Zudem gibt es viele verschiedene Hilfsangebote und Hilfsinitiativen für Frauen, die darum ringen, ob sie ihr Kind abtreiben sollen oder nicht. Eine professionelle Organisation ist in diesem Kontext 1000+, deren Internetseite wie folgt lautet: 1000 als Zahl geschrieben und dann plus als Wort und dann noch .de. Also www.1000plus.de. Eine ganze Liste solcher Hilfsangebote finden Sie bei den Details zu dieser Sendung auf horeb.org und auch telefonisch beim Hörerservice unter 08328 921 110. Bei Ihnen bedankt sich Leon Bichler fürs Reinschalten und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinschalten in den Kurs 0, unsere Sendung zur Einführung in den christlichen Glauben. Wenn Sie mögen, bis dahin und behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.